Wir lesen weiter im zweiten Petrusbrief, dass mitten in dem Widerstreit in dieser Welt, in dem, was wir erleben, was uns begleitet, was uns aufhalten will, die Heiligung geboten wird. Dass wir erkennen können, an dem, was nicht getan werden soll, das soll auch nicht bei uns beherbergt werden, sondern wir sollen Aufblick haben zum Herrn und seinen Willen zulassen in unserem Leben. Also Heiligung in der Gnade Jesu. 2. Petrus 2 lese ich, Vers 9 bis 14 und das aus der unrevidierten Luther-Bibel. Da heißt es, der Herr weiß doch, die Gottseligen aus der Versuchung zu erlösen, die Ungerechten aber zu behalten, zum Tag des Gerichts sie zu peinigen. Allermeist aber die, so der Wandel nach dem Fleisch in der unreinen Lust und die Herrschaft verachten, frech, eigensinnig, nicht erzittern, die Majestäten zu lästern, so doch die Engel, die größere Stärke und Macht haben, kein lästerlich Urteil wider sie fällen vor dem Herrn. Aber sie sind wie die unvernünftigen Tiere, die von Natur dazu geboren sind, dass sie gefangen und geschlachtet werden, lästern, davon sie nichts wissen und werden in ihrem verderblichen Wesen umkommen und den Lohn der Ungerechtigkeit davonbringen. Sie achten für Wollust das zeitliche Wohlleben, sie sind Schandflecken und Laster, prangen von euren Almosen, prassen mit dem euren, haben Augen voll Ehebruchs, lassen sich die Sünde nicht wehren, locken an sich die leichtfertigen Seelen, haben ein Herz durchtrieben mit Geiz, verfluchte Leute. Dieser Abschnitt, wir könnten ja, wenn wir das lesen, immer wieder auch in gewisse Traurigkeiten verfallen. Wir könnten ja auch fragen, ja, was gehen uns diese Leute an? Müssen wir über diese Leute reden? Müssen wir diese Leute beachten? Ja, weil sie mitten in der Gemeinde sind. Weil sie mitten unter den Christen sind, um den Lauf der Gläubigen zu hindern. Diese Worte sind uns ja nicht geschrieben, dass wir über sie herfallen und sie verurteilen, sondern dass wir bewahrt bleiben. Es geht um den heiligen Selbstschutz, so will ich das mal sagen. Es geht darum, dass wir das, was wir gewonnen haben, nicht verlieren. Dass uns nichts weggenommen wird von dem, was wir in Jesus bekommen haben. Es kann uns eine Schau zur Heiligung weggenommen werden durch ein leichtfertiges Christentum, wie es uns dargestellt wird. Und weil wir sagen, andere machen das ja auch so, die da sich gläubig nennen, bin ich vielleicht zu extrem, wenn ich auf die Schrift so eingehe, wie sie es sagt? Und somit können wir abdriften. Und können uns einreden wollen, dass wir in unserem Glaubensleben zu eng sind und werden weiter. Das soll aber nicht passieren, denn wenn das passiert, werden wir des persönlichen Segens Gottes verlustig. Er führt und leitet uns nicht mehr. Und das soll verhindert werden. Darum sollen wir darauf achten, dass es solche gibt, die völlig daneben leben, neben der Anweisung des lebendigen Gottes. Und die daneben liegen und leben, sie leben zu dem Tag des Gerichtes hin. Aber mittendrin in dieser Erkenntnis sollen wir desto mehr in der Heiligung mit dem Herrn Jesus in sein Bild hinein geheiligt leben. Die dem ewigen Gericht anheimfallen, sind also, und die werden immer wieder betont in der Bibel, als die Fleischlichen, sind die Fleischlichen. Das sind die Eigensinnigen, die sich nicht demütigen wollen unter dem Wort des Herrn. Sie haben ihre eigenen Gedanken und sie sagen, das mache ich so und so. Ja, das sind die Fleischlichen, die dem Gericht anheimfallen, die zugleich, und das kann man erkennen, ihr Leben ausrichten auf das zeitliche Wohlleben. Es handelt sich hierbei also nicht um Gottlose, die von Gott nichts wissen wollen, sondern es handelt sich dabei um diese, die den Schein einer Frömmigkeit mit sich herumtragen und andere dadurch blenden, als ob sie Jesus folgen, als ob sie zu ihm gehören. als ob sie einen gottseligen Wandel führen wollen. Ihr religiöses Reden, und das ist das meistens, was auch die Mitchristen oder die Christen verblendet, das ist religiöse Reden, dass man die Worte hört und denkt, dass die Person auch dann so lebt. Also achtet man oft mehr auf die Worte, die sie reden, als auf den Wandel. Die Schrift sagt uns aber, achtet nicht so sehr auf die Worte, was sie sagen, sondern wie sie leben. Schaut dorthin. Da werdet ihr den eigentlichen Zustand des Menschen, des religiösen Menschen erkennen können. Sie verachten ja die Herrlichkeit Gottes, sie verachten die Kraft Gottes, wie wir es auch in 2. Timotheus 3, Vers 5 gelesen haben. Sie verachten die verändernde Kraft des Heiligen Geistes. Sie ändern ihr Leben nach ihren Wünschen und Wohlgefallen. Ob es nun falsche und abtrünnige Lehrer oder Hirten oder Älteste sind oder einzelne Gläubige, die unter diesem Deckmantel des Christentums nur ein angenehmes Wohlfühlleben, fleischliches Leben führen wollen und das vielleicht sogar noch mit Hilfe der Kosten anderer oder auf Kosten anderer, diese sollen immer wissen, dass ihr Herz vor Gott offenbar ist und offenbar bleibt. Wir lesen ja im Hebräerbrief diese wunderbaren Worte, dass der Herr das Unsichtbare betrachtet, das, was wir am nächsten Menschen nicht erkennen können, wie sein Herz wirklich gestaltet ist. Aber der Herr richtet das Unsichtbare, das, was innerwendig in dem Menschen ist, seine Gesinnung richtet er und sieht sie und wird zu seiner Zeit also auch offenbar machen. Lesen wir mal im Hebräerbrief diese Verse, die wir kennen, Kapitel 4, Vers 12 und 13. Das Wort Gottes ist lebendig und es ist kräftig. Es ist schärfer als jedes zweischneidige Schwert und es dringt durch, bis es scheidet Seele und Geist, auch Mark und Bein und ist ein Richter der Gedanken und Sinne des Herzens. Also bis dahin schaut der lebendige Gott. Kein Geschöpf ist vor ihm verborgen, sondern es ist alles bloß und aufgedeckt vor den Augen Gottes, dem wir Rechenschaft geben müssen, von dem reden wir, so heißt es in einer anderen Übersetzung, von dem reden wir. Alles ist vor ihm offenbar. Das sollten natürlich auch diejenigen wissen, die ein Scheinchristentum führen. Sie werden Gott nicht verblenden können, selbst wenn sie vielleicht Christen in dieser Zeit, Menschen verblenden können, mit ihren frommen Reden, mit ihrem frommen Schein. Aber Gott werden sie nicht blenden. Wir sollen aber dennoch Acht haben auf ihren Wandel, damit wir das Blendwerk erkennen und uns von diesem Blendwerk frei halten, und zugleich auch den Ernst der Lage für uns sehen, dass wir nicht auch Blender werden, indem wir nachlassen in der Heiligung. Das soll der Ansporn sein, warum das in der Schrift steht, dass wir das erkennen. Sonst wäre der Ansporn des Verurteilens gegeben und das steht uns nicht zu. Der Ansporn für uns soll sein, dass wir in dem bleiben, was wir gelernt haben und keine Blender werden, indem wir die Heiligung im Herrn verlassen. Sie werden genannt, diese Menschen, und das ist ein hartes Wort, aber es ist ein realistisches Wort, verfluchte Leute. Das sind verfluchte Leute, aber warum ist es auch ein ganz realistisches Wort? Weil alle Menschen, die nicht Jesus Christus aufnehmen, verflucht sind. Sie sind unter dem Fluch Gottes. Wir lesen das zum Beispiel im Galaterbrief auch mit einem Zitat aus dem Alten Testament und wir schauen da gleich mal hinein, welche Flüche, das wären 12 Flüche ausgesprochen über die Menschen, wenn sie das nicht tun, was Gott sagt. Ja? Zunächst also Galater 3, Vers 10. Da lesen wir, Denn die aus den Werken des Gesetzes leben, die sind unter dem Fluch. Es steht geschrieben, verflucht sei jeder, der nicht bleibt bei alledem, was geschrieben steht in dem Buch des Gesetzes, dass er es tue. Also hier das Scheinchristentum, die sich da einschleichen, die tun ja nicht Gottes Wort, wollen es auch nicht tun. Sie sind deswegen verfluchte Leute und bleiben auch verfluchte Leute. Denn durchs Gesetz wird ja niemand gerecht vor Gott, ist offenbar. Der Gerechte wird nur des Glaubens leben und somit auch der Heiligung und der Nachfolge in den Fußtapfen Jesu. In Vers 13, Christus hat uns erlöst von dem Fluch des Gesetzes. Nur Christus, weil er für uns ein Fluch wurde. Denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der am Holz hängt. Also dieses Wort, das sind verfluchte Leute, ist keine spezielle Bezeichnung für eine Gruppe von Menschen nur, also die sich da eingeschlichen haben in das Christentum, unter die Christen, sondern in Wahrheit eine Bezeichnung für alle, die Christus nicht angenommen haben. Sind alles verfluchte Leute. Aber diese, die versuchen, diesen Fluch zu kaschieren mit einem Scheinchristentum und lassen sich dabei noch gebrauchen vom Satan, die Gläubigen in ihrem Lauf aufzuhalten. Wir sollen gemahnt werden, dass wir nicht selbstsicher sind als Christen und meinen, das sehe ich schon, das werde ich schon hinkriegen. Es geht feiner voran, als wir glauben. Wenn nicht Jesus Christus uns ständig erleuchtet darüber, verfallen wir auch diesen Strömungen in der Weise, dass wir aufgehalten werden. Wir kommen auf Abwege, obwohl wir es nicht wollen. Denn wir sind auch hier nicht die Starken, die das steuern können. Das kann nur Jesus in uns steuern. Genauso wie wir auch nicht die Starken sind, die die Engelwelt steuern kann. Wir können sie nicht steuern. Das kann nur Gott steuern, diese Engelwelt. Und wir können diesen Zustand auch nicht steuern. Christus in uns, der uns erlöst hat von dem Fluch. Schlagen wir mal auf dieses Zitat aus 5. Mose 27. 5. Mose 27. Wo ja dem Volke Israel vorgestellt worden ist, wenn sie dies und jenes tun, dann wird der Fluch über ihn ausgerufen, oder wenn sie sich an Gottes Wort halten, der Segen. Da heißt es in Kapitel 27, ab Vers 11, Mose gebot dem Volk an diesem Tag und sprach, diese sollen auf dem Berg Garizim, also da waren zwei Berge, Garizim und Ebal, stehen und das Volk segnen. Ein Teil der Leviten sollte dort stehen, Stämme auf der anderen Seite, da werden sie ja auch genannt, auf dem Berg Garizim, um das Volk zu segnen, wenn ihr über den Jordan gegangen seid. Simeon, Levi, Judah, Issachar, Josef, Benjamin. Und diese sollen, die anderen, stehen auf dem Berg Ebal, um zu verfluchen. Ruben, Gad, Asser, Sebulon, Dan, Naphtali. Und die Leviten sollen anheben zu allen Männern Israels mit lauter Stimme und sagen, verflucht sei, wer ein Götzen oder ein gegossenes Bild macht, ein Greuel für den Herrn, ein Werk von den Händen der Werkmeister und es heimlich aufstellt. Und alles Volk soll antworten und sagen Amen. Verflucht sei es, das Zweite, wer seinen Vater oder seine Mutter verunehrt. Und wir haben gelesen, auch in diesen Abläufen, sie achten die Eltern nicht, sie ehren die Eltern nicht, diese Leute. Ja, das haben wir gelesen. Verflucht sind diese. Alles Volk soll sagen Amen. Verflucht sei, wer seine Nächsten Grenze verrückt, wer also das Gut des Nächsten an sich reißt. Alles Volk soll sagen Amen. Verflucht sei, wer einen Blinden irre führt auf dem Wege. Alles Volk soll sagen Amen. Verflucht sei, wer das Recht des Fremdlings, der Waise und der Witwe beugt. Und alles Volk soll sagen Amen. Hier wird also auch schon angesprochen, dass die Scheinchristen, die hier beschrieben sind, ja, das Gut des anderen an sich ziehen, sie belasten, sie bedrängen und sie letztlich von dem Wege abhalten, auf dem sie gehen Jesus nach. Verflucht seien diese. Verflucht sei, wer bei der Frau seines Vaters liegt, denn er hat die Decke seines Vaters aufgedeckt. Und alles Volk soll sagen Amen. Wir sehen auch in unserer Zeit, dass hier im sexuellen Bereich überhaupt keine Unterschiede gemacht werden, nicht nur die Homosexualität zwischen dem geheiligten Leben vor Gott und den menschlichen Bedürfnissen. Es ist ein Übergriff, also gerade auch in diesen gefühlsmäßigen, schwarmgeistigen Richtungen. Da liegt jeder jedem im Arm, küsst jeder jeden und bald ist der Übergriff, der sexuelle Übergriff da, ohne verheiratet zu sein. Ja? Verflucht sind diese Leute und sie bleiben unter dem Fluch, wenn sie sich nicht bekehren. Verflucht sei, wer bei irgendeinem Tier liegt. Und alles Volk soll sagen Amen. Verflucht sei, wer bei seiner Schwester liegt, die seines Vaters oder seiner Mutter Tochter ist. Und alles Volk soll sagen Amen. Verflucht sei, wer bei seiner Schwiegermutter liegt, und alles Volk soll sagen Amen. Verflucht sei, wer seinen Nächsten heimlich erschlägt, und alles Volk soll sagen Amen. Verflucht sei, wer Geschenke nimmt, dass er unschuldiges Blut vergieße, und alles Volk soll sagen Amen. Verflucht sei, wer nicht alle Worte dieses Gesetzes erfüllt, dass er danach tue, und alles Volk soll sagen Amen. Hier verstehen wir also diese Aussage, verfluchte Leute, die sich also nicht unter dem Worte Gottes beugen, allerdings doch den Schein des Glaubens annehmen, damit sie Eingang finden zu denen, auf deren Barmherzigkeit sie hoffen, auf deren Kosten sie mitleben können. Verfluchte Leute. Dieses Wort soll uns auch persönlich wichtig sein und auch den Empfängern des Petrusbriefes, den gläubig gewordenen Juden in der Diaspora, die also da überall verstreut sind, nicht zu Jerusalem sind, und den gläubig gewordenen Heiden, dass sie dankbar werden, dass Jesus den Fluch auf sich genommen hat für uns und somit eine heilige Verpflichtung in sich verspüren, jetzt diesem Herrn allein zu folgen. Das soll dabei bewirkt werden. Nicht nur die Erkenntnis, wer ist verflucht, wer ist gesegnet, sondern wer darf jetzt dankbar sein, dass dieser Fluch von ihm genommen ist, dass er nicht sein muss, wie er vorher gewesen ist und wie die, die versuchen, sie zu verwirren, noch sind. Der Zorn und Fluch Gottes bleibt also auf ihnen, auf diesen Menschen, die hier beschrieben sind im Petrusbrief, weil sie nicht in der Annahme der Reinigung ihrer Sünden und der Veränderung ihres Wesens durch Jesus Christus stehen. In Johannes 3, Vers 36, wir haben schon die Hälfte auch dieses Verses gelesen, sagt ja der Herr Jesus ganz deutlich, dass dieser Zorn, dieser Fluch über alle bleibt, die nicht an den Sohn Gottes glauben. Wer den Sohn Gottes nicht gehorsam ist, der wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt über ihm. Bleibt über ihm. Also es ist wiederum auch nicht nur eine Schau darüber, eine beruhigende Schau, dass das Böse gestraft wird, sondern auch eine Erkenntnis dazu, dass ich unbedingt diesem Vergangenheitszustand, über dem der Zorn Gottes blieb, entfliehen muss für mich. Ich darf nicht versucht sein, den alten Zustand des menschlichen Seins in dieser Welt wieder aufzunehmen. Denn über dem bleibt der Zorn Gottes, der Fluch. Wir sollen strömen in die Gegenwart des Herrn und uns von ihm beschenken lassen. So wie auch ein Mann und eine Frau als Eheleute eins geworden sind, eins, untrennbar, eins, ja. Darum ist ja auch Ehescheidung in jedem Falle Sünde. Matthäus 19 steht das auch geschrieben, sagt der Herr Jesus deutlich, das ist Sünde. Leider passiert es ja oftmals und dann sagen wir aber denen, da wo es passiert ist, du darfst das nicht als einen Normalzustand jetzt weiter annehmen, sondern du musst Buße dafür tun. dass es geschehen ist. Du musst dich darunter beugen. Es ist Sünde. Ich werde das gleich nochmal lesen, damit uns das auch deutlich wird. Aber so wie Mann und Frau als Eheleute eins geworden sind, untrennbar eins, sollen auch die Gläubigen mit ihrem Erlöser Jesus Christus ein Geist sein und bleiben. Ein Geist sein und bleiben. Das heißt, die Heiligung im neuen Leben unbedingt suchen und zulassen. Ich lese da zunächst 1. Korinther 6. Paulus spricht das so deutlich an. In Vers 17, aber ich lese schon mal Vers 16. Wisst ihr nicht, wer sich an die Hure hängt, der ist ein Leib mit ihr. Denn die Schrift sagt, die zwei werden ein Fleisch sein. Wer aber dem Herrn anhängt, der ist ein Geist mit ihm. Flieht die Hurerei, alle Sünde, die der Mensch tut, bleiben außerhalb des Leibes. Wer aber Hurerei treibt, der sündigt am eigenen Leib. Also ein Geist mit ihm heißt, ich darf und soll in der Heiligung leben, in der Heiligung des Geistes Christi. Darum diese Darstellung, wer lebt nicht in der Heiligung? Ach, so sieht das aus. Jetzt muss es anders aussehen in der Heiligung mit Jesus. Das steckt hier in dieser Aufforderung drin. Ich möchte aber doch nachholen, was Matthäus 19 sagt, was ich angesprochen habe im Blick auf das, was Jesus sagt über die Ehe. Da geht man ja auch sehr lässig in unseren Tagen damit um, selbst in christlichen Kreisen. Matthäus 19, 1, es begab sich, als Jesus diese Rede vollendet hatte, dass er sich aufmachte aus Galiläa und kam in das Gebiet Judäa. Vers 3, da traten die Pharisäer zu ihm und sagten, ist es erlaubt, dass sich ein Mann aus irgendeinem Grund von seiner Frau scheidet? Er aber antwortete und sprach, habt ihr denn nicht gelesen, der am Anfang den Menschen geschaffen hat, schuf sie als Mann und Frau und sprach, darum wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und an seiner Frau hängen und die zwei werden ein Fleisch sein. So sind sie nun nicht mehr zwei, sondern ein Fleisch. Was nun Gott zusammengefügt hat, das soll der Mensch nicht scheiden. Und in Vers 9, ich sage euch, wer sich von seiner Frau scheidet, es sei denn wegen Ehebruchs, und heiratet eine andere, der bricht die Ehe. Also ganz klar, hier ist aus Zweien, so sagt der Herr, eins geworden. Da sind nicht mehr zwei, sondern es ist eine Person. Und das kann nicht mehr und soll nicht mehr geschieden werden. Und der Vergleich, den der Apostel Paulus aufnimmt, sagt dasselbe, wenn ihr jetzt Jesus angehört, dann seid ihr ein Geist geworden. Ein Geist. Das sind nicht mehr zwei, sondern ein. Das heißt, die neue Verpflichtung lautet Heiligung. Durch diesen einen Geist. Selbstständigkeit ist nicht mehr nach dem alten Leben gefragt oder erlaubt. Nicht mehr erlaubt, nicht mehr gefragt. Ein Geist, zusammengebunden in dem Geist Christi. Jetzt gilt dieser Maßstab, der in Christus ist. Nicht so wie bei den Eheleuten, nicht mehr zwei, sondern nur noch eins. Und das soll nicht getrennt werden. Darin sollen wir mehr zunehmen und dem nachjagen. Das heißt also nach dem Willen und Maßstab des Herrn leben. Petrus warnt vor solchen Scheinkristen, die ja nach ihrem eigenen Willen und nach dem Fleisch leben und andere dazu nutzen, dass dieses Wohlleben auch vonstatten geht, obwohl das Wort Gottes eindeutig das Leben in der Heiligung durch den Heiligen Geist gebietet. Wir lesen an vielen Stellen, gerade auch für die Kinder Gottes, ablegen und anziehen. Legt das Alte ab, zieht das Neue an, also das Gebot der Heiligung. Und das trifft ja bei dieser Beschreibung derer, die da wandeln nach dem Fleisch in der unreinen Lust, die Herrschaft verachten, frech sind, eigensinnig nicht zu. Ich lese uns Epheser 4, 22, um das zu verdeutlichen und auch Kolosser 3, wir kommen zu diesen Stellen. Im Epheser 4, 22 bis 25, Da heißt es, legt von euch ab. Also man muss das mal unterstreichen, dieses bewusste Ablegen, dass man nicht über diese Worte hinwegliest und erst was danach kommt, ah ja, Begierden und so weiter, sondern die Aufforderung ist dabei wichtig, legt von euch ab. Den alten Menschen mit seinem früheren Wandel, der sich durch trügerische Begierden zugrunde richtet, erneuert euch aber in eurem Geist und Sinn. Und dann kommt die Aufforderung, nachdem das willig hingegeben ist und abgelegt werden will und abgelegt wird, etwas Neues zuzulassen. Zieht den neuen Menschen an, dieses Ein-Geist-Sein mit Christus, den neuen Menschen, der nach Gott geschaffen ist, in wahrer Gerechtigkeit und Heiligkeit. Darum legt die Lüge ab. Das alte Leben ist ein lügenhaftes Leben. Es ist nicht das Leben der Wahrheit. Es ist auch nicht das Leben, was zu einem guten Ziel kommt, sondern es ist geprägt durch den Vater der Lüge. Und das ist der Satan. Er ist ein Lügner von Anfang an und er prägt das Leben ohne Gott. Er verführt zur Sünde, somit ist das also ein lügenhaftes Leben. Darum legt die Lüge ab und redet die Wahrheit aus dem neuen Leben. Wie sieht das neue Leben aus in der Heiligung? Redet diese Wahrheit, ein jeder mit dem Nächsten, weil ihr untereinander Glieder seid, mit Anreizen zu dem neuen Leben, dass wir uns auf Jesus Christus aufmerksam machen sollen. Das ist also der Tenor, wenn wir auch das Falsche beobachten, dass wir dadurch angereizt werden, das Richtige zu suchen im vermehrten Maße. Legt ab und zieht an. Kolosser 3, Vers 8 Vers bis 10, lesen wir auch in diesem Zusammenhang. Kolosser 3. Nun aber legt alles ab von euch. Aufforderung, Willigkeit zeigen, jetzt in der Gemeinschaft mit Jesus zu leben. Legt das ab, was nicht dazu gehört, wie Zorn, Grimm, Bosheit, Lästerung, schandbare Worte aus eurem Munde. Belügt einander nicht, denn ihr habt den alten Menschen mit seinen Werken ausgezogen und den neuen angezogen. Der wird erneuert zur Erkenntnis nach dem Ebenbild dessen, der ihn geschaffen hat. Legt ab und zieht an. Seid fleißig auf dem Weg der Heiligung. Das bedeutet, einen Glaubenskampf zu führen. Das stellt sich nicht immer so automatisch ein. Es ist vorhanden, die Kraft und die Möglichkeit ist vorhanden. Aber wir müssen es wollen. Ich muss bewusst darum beten. Manchmal gebe ich den Rat, auch in der Seelsorge, wenn einer sagt, ich leide unter diesem und jenem Punkt, der fällt mir schwer. Dann sage ich, dann fang an, jeden Tag genau für den Punkt zu beten. Und lege das dem Herrn vor und sage, das ist meine Not. Hier habe ich mein Problem. Hier, ich bin neidisch. Herr, ich will nicht mehr neidisch sein. Nenne das mit Namen. Red es aus, bis du merkst, du bist frei von dem Neid. Sprich mit Gott jeden Tag darüber. Das ist wichtig. Also dieser Kampf ist uns verordnet, dass wir auch wirklich das Gute einnehmen können. Wir müssen entschieden sein gegen das, was uns auffällt. Wir sehen es an den Scheinchristen, was schlecht ist. Es kann uns aber auch selber einholen oder noch von früher anhaften wollen. Und wir sollen uns dagegen wenden, aktiv wenden und sagen, Herr, nimm mir den Neid auf andere. Und wenn das an einem Tag noch nicht drin ist, dann bete ich wieder, nächster Herr, nimm mir den Neid. Und dann bete ich 365 Tage, bis endlich das Neidgefühl weg ist bei mir. Weil ich ein Geist mit Jesus sein will. Weil ich ihm leben will, in der Heiligung stehen möchte. In Hebräer 12, Vers 1 steht ja auch etwas von diesem Kampf des Glaubens, der uns im Blick auch auf das Verkehrte verordnet ist, dass wir dem Verkehrten nicht anheimfallen. Wir haben eine solche Wolke von Zeugen, die also in Verbindlichkeit mit Gott gelebt haben und leben. Das ganze 11. Kapitel im Hebräerbrief spricht davon. Spricht von dieser Entschiedenheit von Menschen, die ihr Leben verachtet haben zugunsten der Gemeinschaft mit Gott. Zugunsten der Gemeinschaft mit Gott. Und dann heißt es, weil wir solche Wolke von Zeugen um uns haben, lasst uns ablegen, alles, was uns beschwert und die Sünde, die uns ständig umstrickt. Lasst uns laufen mit Geduld in dem Kampf, der uns bestimmt ist, und aufsehen zu Jesus, dem Anfänger und Vollender des Glaubens. Wir könnten so sagen, weil wir diese schlechten Beispiele auch erkennen, die um uns herum sind, die uns Petrus hier schildern darf und sagt, da sind solche, die nicht auf dem rechten Weg sind, die haben nur den Schein der Gottseligkeit, aber sie laufen nicht Jesus nach. Beobachtet bitte ihr Leben und ihr Handeln. Sie tun das Gegenteil, weil ihr seht, dass das möglich ist, dass man sich betrügen kann. Deswegen schaut jetzt auf Jesus, dass ihr verwandelt werdet in sein Bild, dass ihr nicht festgehalten werdet in alten Menschen. Lasst uns also ablegen, die Sünde. Wiederum das Wort ablegen und nochmal Jakobus 1,21. Da steht auch, lasst uns ablegen alle Unsauberkeit, alle Bosheit und nehmt das Wort an mit Sanftmut, das in euch gepflanzt ist, also was vorhanden ist durch die Wiedergeburt im Heiligen Geist, ist vorhanden. Achtet auf dieses Wort und lasst euch von diesem Wort Gottes umwandeln. Legt das andere ab, wendet euch gegen den alten Menschen. Denn dieses Wort in euch gepflanzt kann eure Seelen auf dem Weg der Seligkeit führen. Nur dieses, nur das Wort des Herrn. Wir können wiederholen, das prophetische Wort. Das Wort, das Gott für die Werdegänge dieser Zeit gegeben hat, auf das man achten soll, wie auf ein Licht an einem dunklen Ort. Das lasst zu. Denn es ist absolut der Wille des Herrn, dass wir geheiligt werden. In 1. Thessalonicher 4 steht das auch deutlich geschrieben. Es gibt ja viele Aussagen über den Willen Gottes. Eine Aussage ist diese, dass es der Wille Gottes ist, eure Heiligung. Eure Heiligung, dass ihr meidet die Hurerei. Kapitel 4, Vers 2. Denn ihr wisst, welche Gebote wir euch gegeben haben durch den Herrn Jesus. Denn das ist der Wille Gottes, eure Heiligung, dass ihr meidet die Unzucht und ein jeder von euch sein Gefäß in Heiligung und Ehrerbietung zu bewahren weiß, nicht in gieriger Lust wie die Heiden, die von Gott nichts wissen. Niemand gehe auch zu weit und übervorteile seinen Bruder im Handel. Das ist auch ein Weg der Heiligung. Niemand gehe zu weit. Wenn wir unseren Bruder, Glaubensbruder, übervorteilen, ist das nicht ein Weg der Heiligung, sondern ein Rückfall ins Fleisch. Und es wird hier geschrieben, alles ist möglich. Alles kann passieren. Wir sind davor nicht geschützt, außer durch Jesus selbst. Wir selber können uns nicht schützen davor. Niemand gehe zu weit und übervorteile seinen Bruder im Handel. Denn der Herr ist ein Richter über das alles, wie wir euch schon früher gesagt haben und bezeugt haben. Denn Gott hat uns nicht berufen zur Unreinheit, das fällt nämlich auch unter Unreinheit, sondern zur Heiligung. Der Begriff Unreinheit kann also auch bei denen angewendet werden, von denen wir gelesen haben, dass sie prassen mit dem Euren. Sie leben auf eure Kosten, das ist Unreinheit. Und dieser Unreinheit sollen wir nicht Raum geben, indem wir den anderen Bruder übervorteilen und auf seine Kosten, also indem wir ihm etwas abknapsen, was wir haben wollen. Das ist unrein. Wir sind berufen zur Heiligung, nicht? Also da fallen viele Kriterien darunter. Das ist nicht nur so wie man vielleicht auf den ersten Gedanken denkt, Unreinheit im Blick auf sexuelle Dinge. Nein, Handhabungen, die nicht zu Gott gehören, sind unrein. Sie sind unrein. Und da, wir sind berufen zur Heiligung. Wir sollen wachsam sein, dass diese Dinge uns nicht beherrschen. Wer dem Gebot zur Heiligung also nicht nachkommt, wie die beschriebenen im Petrusbrief, der zeigt Gleichgültigkeit dem Erlöser Jesus Christus gegenüber und wird in Ewigkeit den Herrn zum Richter erleben. Er wird ihn nicht als Retter sehen, wie es Hebräer 12, 14 sagt, niemand wird den Herrn sehen ohne Heiligung. Diese, die hier beschrieben sind durch Petrus, heuchlerischen Christen, sind auch in ihrem frechen und eigensinnigen Worten den Obrigkeiten gegenüber zu erkennen. Sie lästern alles, wovon sie eigentlich nichts wissen. Sie haben ja nicht die Aufgabe bekommen oder das Wissen bekommen, die Hintergründe einer Obrigkeit oder dem Wesen zu erkennen. Aber sie lästern es. Sie spielen sich auf, als ob sie die Obrigkeit zurechtbringen könnten. Durch ihr Widersetzen den Obrigkeiten gegenüber demonstrieren sie eine vermeintliche Freiheit, die aber zuletzt Frechheit genannt wird, in der sie beachtet werden wollen. Es ist nicht die Freiheit, die von Gott in Jesus Christus gegeben ist. Lesen wir in Römer 13, Vers 1 bis 5, was in der Heiligung des Lebens der Kinder Gottes stattfinden darf und soll. Römer 13, das ist also genau das Gegenstück und wir sollen uns nicht verführen lassen, in die Unreinheit der heuchlerischen Christen mit hineinzufallen, indem wir auch anfangen mitzulästern und etwas zu beurteilen, was uns gar nicht zusteht, zu beurteilen, sondern vielmehr demütig zu bleiben vor unserem Gott. Hier steht jedermann, Römer 13, sei untertan der Obrigkeit, die über ihn Gewalt hat. Denn es ist keine Obrigkeit außer von Gott. Also das ist eine absolute Aussage, die wir für uns als Kinder Gottes stehen lassen müssen. Auch wenn die Obrigkeit nicht so handelt, wie Gott es will, dann muss sie Rechenschaft ablegen. Aber das Urteil über sie steht uns nicht zu. Wir sind nur aufgefordert, untertan zu sein, so lange, bis man uns auffordern würde, gegen Gott zu handeln. Ansonsten in allem untertan sein der Obrigkeit, die Gewalt über ihn hat, denn es ist keine Obrigkeit außer von Gott. Denn wo Obrigkeit ist, ist sie von Gott verordnet. Wer sich nun der Obrigkeit widersetzt, der widerstrebt der Anordnung Gottes. Die ihr aber widerstreben, ziehen sich selbst das Urteil zu. Denn vor denen, die Gewalt haben, muss man sich nicht fürchten wegen guter, sondern wegen böser Werke. Willst du dich aber nicht fürchten vor der Obrigkeit, so tue Gutes. So wirst du Lob von ihr erhalten, denn sie ist Gottes Dienerin, dir zu gut. Eine Dienerin, die eine bestimmte Aufgabe hat, kann ja auch zu einer schlechten Dienerin werden. Und dann muss diese Dienerin Rechenschaft ablegen. Aber wir sollen uns nicht erdreisten, das Urteil über eine schlechte Dienerin zu fällen. Das tut Gott selbst. Aber das tun die anderen, haben wir gelesen. Sie beurteilen alles, wovon sie gar nichts wissen, weil sie nicht hinter die Kulissen schauen, erheben sich aber und reden frech und wollen vermeintlich alles besser wissen und sich ins Mittel setzen. Sie ist Gottes Dienerin dir zu gut. Tust du Böses, dann fürchte dich. Denn sie trägt das Schwert nicht umsonst. Sie ist Gottes Dienerin und vollzieht das Strafgericht an dem, der Böses tut. Darum ist es notwendig, sich unterzuordnen. Nicht allein um der Strafe, sondern auch um des Gewissens willen. Das Gewissen, was wir vor Gott haben. Wir wollen in der Heiligung leben. Merken wir sind einfach herausgenommen aus dieser Beurteilung und der Betrachtung, was die Obrigkeit falsch oder richtig macht. Wir sind herausgenommen. Wir sollen zwar registrieren, was wir nicht tun sollen, aber wir sind gelöst davon, sie zu beurteilen. Deswegen geht ein Christ auch nicht auf die Straße, gegen die Obrigkeit zu demonstrieren. Braucht er nicht, macht er nicht, denn sie ist die Dienerin Gottes. Und Gott selbst wird seine Dienerin schon zurechtbringen. Der Nebukadnezar, der Jerusalem zerstören durfte, wurde Knecht Gottes genannt. Ist mein Knecht. Ich habe den eingesetzt, der darf das machen. Und wehe, wenn ihr euch dagegen auflehnt. Darum wurden ja die Juden in Jerusalem aufgefordert durch die Stimme Gottes. Lasst euch das gefallen. Kommt raus aus der Stadt. Ich habe das angeordnet. Wenn ihr nicht rauskommt, werdet ihr umkommen. Ganz einfach. Ihr könnt euch nicht gegen Nebukadnezar auflehnen. Ich habe ihn gesandt, mein Knecht, meine Obrigkeit. Ne? Allerdings, diese Obrigkeit musste individuell auch Rechenschaft ablegen für ihr Handeln vor Gott. Nebukadnezar kam später schmählich um. Aber das ist nicht die Sache der Gläubigen. Die anderen aber, und das merken wir als Merkmal, die sich nicht der Heiligung unterstellen und dem Herrn, die spielen sich auf und lästern von alles und reden hochher über alles, wo sie gar keine Ahnung haben, warum das so ist und warum das Gott so zulässt und eingeordnet hat. So auch 1. Timotheus 2, wo wir deutlich aufgefordert werden, für jede Obrigkeit, unter die wir gestellt sind, wo wir gerade stehen, zu beten. Zu beten. Jetzt könnte ja in uns sonst aufkommen, für die Leute bete ich doch nicht, die etwas Falsches machen oder Falsches zulassen. Wir sind aufgefordert, für sie zu beten. Das ist die Dienerin Gottes. Und deswegen sollen wir für die Dienerin Gottes das, was Gott eingesetzt hat und zugelassen hat, beten. Dass auch diese Dienerin hört, was der Herr zu dieser Dienerin sagt und sich im richtigen Sinne gebrauchen lässt zum Guten. Wir haben nur die Aufgabe, für sie zu beten, für alle Obrigkeiten, sie nicht zu vergessen. Sogar die Engelwelt Gottes wird uns hier zu einem Beispiel gegeben. 2. Petrus 2 haben wir gelesen, Vers 11. Auch die Engel, die größere Stärke und Macht haben, geben kein lästerlich Urteil gegen sie, gegen die Obrigkeit vor dem Herrn. Obwohl sie größere Macht haben, wie viel weniger wir. Wenn wir das also merken, dass da Menschen sind, die sich nicht so verhalten, sondern die eben in dieser lästerlichen Art leben, merken wir, dass sie sich nicht in der Heiligung bewegen vor dem Herrn und gehören zu denen, die nur den Schein der Frömmigkeit haben. Und wenn sie nicht Buße tun, dann bleiben sie unter dem Fluch, wie es hier steht, verfluchte Leute, unter dem Gericht. Die falschen Christen werden also mit unvernünftigen Tieren verglichen, mit Tieren, weil sie nämlich von Dingen tun, die sie nicht kennen. Unvernünftig wie die Tiere, die eigentlich dazu da sind, dass sie gefangen werden und geschlachtet werden. Die Tiere können das auch nicht nachvollziehen, was Gott unter der Menschheit tut. Und so sind diese dann auch, wie die unvernünftigen Tiere, die von Natur aus dazu geboren werden, dass sie gefangen und geschlachtet werden, denn sie lästern, davon sie nichts wissen und werden in ihrem verderblichen Wesen umkommen. Das wäre genau das Gleiche, wenn die Tiere uns Menschen beurteilen sollten und uns zurechtbringen sollten. Das können sie nicht. Das können sie nicht. Bei allem Versuch, sie können es noch so anblöken, aber sie können nicht den Kern des Lebens mit Gott und des Menschen finden. Es ist töricht und genauso töricht sind die Menschen, die aus der nicht in der Verbindung mit Jesus leben und sich anmaßen, alles beurteilen zu können. Vielmehr ist der Mensch in die richtige Beurteilung Gottes hineingerufen, indem er sein Leben Jesus tiefer anvertraut und sagt, Herr, du wirst es alles recht machen. Du hast das einzig richtige Urteil. Ich darf gelassen sein. Und ich passe mich immer deinem Urteil an. Wenn du sagst ja, dann sage ich auch ja. Wenn du sagst nein, sage ich auch nein. Dann bin ich auf der richtigen Seite. Nicht? Das ist das, was Gott für uns bereitet hat. Von solchen sollen wir uns nicht beeindrucken lassen, die also hochherfahren, die wie die unvernünftigen Tiere sich bewegen und alles lästern, sollen uns auch ihnen nicht anpassen, sondern sollen unser Problem, wenn wir irgendein Problem haben, in der Art lösen, indem wir es Jesus überlassen. Nochmal, in Vers 13 haben wir ja auch gelesen, ich lese das nochmal, sie werden umkommen, den Lohn der Ungerechtigkeit davonbringen, sie achten für Wollust das zeitliche Wohlleben, sind Schandflecken und Laster und sie prangen von euren Almosen, sie prassen mit dem Euren. Das ist also das Unverschämte noch dabei, dass sie dann eben sich heranmachen, ich sage das mal so menschlich, heranmachen an die Gläubigen, um ihre Barmherzigkeit zum Nächsten auszunutzen. Wir haben solche Menschen auch, die religiös in die Gemeinde kommen und wollen eigentlich nur 20 Euro. Ja, lesen natürlich auch in der Bibel. Also sie wollen nicht zu Jesus kommen. Aber sie wissen, die Christen sind barmherzig. Ja, denen können wir das aus der Tasche ziehen. Und manchmal merken wir das, der Herr erleuchtet uns darüber und sagen wir, nö, das machen wir nicht. Hast du Hunger? Kannst du Gärtenbrot? Nee, wollte ich nicht. Na ja, dann gut. Also war das Problem anderes. Nicht? Die versprechen dann sonntags in die Versammlung zu kommen, nur aus diesem Grunde. Überall treten sie religiös auf. Und manchmal halten sie sich sogar längere Zeit in einer örtlichen Gemeinde auf. Und das steht so deutlich in der Schrift. Sie prassen mit dem Euren. Das teilen sie noch nicht mal so ein, also in der unrevidierten Luther-Übersetzung wird das so deutlich gesagt. Sie teilen noch nicht mal das zu ihren Bedürfnissen ein, sondern sie leben und schwelgen auf Kosten der anderen. Die anderen werden dadurch optisch gesehen ärmer und sie leben in Saus und Braus und wollen nicht arbeiten. In der Schrift heißt es ja auch, wer nicht arbeiten will, der soll auch nicht essen. Der soll auch nicht essen, ja? Aber das kommt alles vor und es soll jetzt nicht von uns nur eine Betrachtung zur Beurteilung sein, ich wiederhole mich, sondern eine Hilfe zum Sehen auf das Richtige. Denn diese Scheinlehrer und Scheinchristen zeichnen sich aus, indem sie nur aufgehen wollen im Wohlleben der sichtbaren Welt. Ihr Trachten und Sinnen geht nur nach den materiellen Dingen, nach dem Genussvollen in dieser Welt. Und ihre Gebete, die sie dann vorbringen, richten sich nur auf Vermehrung der persönlichen Handhabung mit den Gütern dieser Zeit aus. Persönliches Reichtum, Herr, gib mir das, Herr, gib mir jenes. Und das wird religiös so verbrämt. Wir haben das ja lesen können, dass auch in dieser charismatischen Richtung in Korea, die da sehr schnell aufgewachsen ist, ja eben das Wohlstandsevangelium verkündet worden ist. Wenn du ein Fahrrad brauchst, brauchst du ein Fahrrad? Ja, dann vergiss bitte nicht Gott die Farbe und die Marke zu nennen. Dann kriegst du's. Das ist das, ja. Ich will wohlleben, ich brauche hier ein Fahrrad, ja, dann gib mir das. Diese Gebete der Leute sind nur darauf ausgerichtet. Die sind nicht darauf ausgerichtet, Herr, heilige mich in deiner Wahrheit. Dein Wort ist deine Wahrheit. Sondern gib mir das, gib mir jenes, achte darauf, dass ich das nicht erlebe oder dass ich mich nicht verunglücke, verunfalle und so weiter. Es geht nur immer um das Materielle. um das äußere Leben, wo leben. Dabei heißt es aber doch auch in 1. Johannes 2, Vers 15 ganz deutlich, für die, die Jesus nachfolgen wollen, habt nicht lieb. Also strebt nicht nach dem, was in der Welt ist. Habt es nicht lieb. Akzeptiert es, dass es da ist. Gebraucht es, wenn es nötig ist. Aber habt es nicht lieb, was in der Welt ist. Ja? 1. Johannes 2, 15. Wenn jemand nämlich die Welt lieb hat, in dem ist nicht die Liebe des Vaters. Ganz kategorisch gesagt. Denn alles, was in der Welt ist, des Fleisches Lust und der Augen Lust und hofffertiges Leben, ist nicht vom Vater, sondern das ist von der Welt. Und die Welt vergeht mit ihrer, mit dieser Lust. Wer aber den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit. Also wieder diese zwei Seiten, legt ab und zieht an, bleibt in der Entscheidung für das, was aus Gott kommt, in euch pulsieren soll, wieder zu Gott hin. Und an Timotheus wurde auch geschrieben durch den Apostel Paulus, 1. Timotheus 6, ab Vers 6, dass die Gläubigen aufgefordert sind, nicht in Trachten nach den Gütern dieser Welt zu stehen, sondern einfach Danke zu sagen über dem, was Gott uns gibt, was er zulässt in unserem Leben und mit dem auch auszukommen. Manchmal sage ich ja zu einem, na, du kannst ja nicht mehr ausgeben, als du hast. Du musst mit dem leben, was du hast. Und wenn du wenig hast, musst du mit dem wenigen auskommen. Denn wer Schulden macht, der hat sowieso weniger als nichts. Gott will, dass du mit dem auskommst. Und er weiß, warum du wenig hast. Er weiß nämlich, dass du gefährdet bist, wenn du mehr hast, dass du abdriftest. Nicht jeder kann mit mehr umgehen. Das weiß der Herr. Darum hat er unser Budget so gestaltet, dass wir nicht abdriften. Ja? Und darum schreibt Paulus auch an Timotheus hier im 6. Kapitel, 1. Brief, Vers 6. Die Frömmigkeit ist ein großer Gewinn für den, der sich genügen lässt. Denn wir haben ja nichts in die Welt gebracht, darum werden wir auch nichts rausbringen. Wenn wir aber Nahrung und Kleider haben, so sollen wir uns daran genügen lassen. In unserem Wohlstandsstaat kann das jeder haben. Jeder. Er kann tägliches Essen haben. Also manchmal unterhalte ich mich mit meiner Frau und sage, wie preisgünstig ist heute ein Stück Brot? Da kriegt man, für einen Euro kriegt man da viele Scheiben. Ja. Oder auch Obst und Gemüse. Kostet gar nicht viel. Das kann sich, da sagen wir uns beide manchmal, das kann sich doch jeder erlauben. Jeder erlauben. Und wenn er Essen hat und hat ein Hemd für 3,50 gibt es auch schon, ja, dann hat er ja was an. Dann soll er sich genügen lassen. Und wenn ihm sogar noch eine kleine Wohnung bezahlt wird, ja, was will er denn noch mehr? Ja, er will natürlich einen Hund. Er will einen Fernseher, er will ein Fahrrad, vielleicht sogar ein Auto und eine Urlaubsreise. Hier steht aber, lass dir genügen an dem, was da ist. Du hast nichts in die Welt gebracht, bringst auch nichts raus. Wenn du Nahrung und Kleidung hast, dann lass dir genügen, da hast du alles. Denn die reich werden wollen, reich heißt also mehr haben wollen, als man hat. Das bedeutet reich. Reich bedeutet nicht 1 Million, 2 Millionen, sondern wenn ich mehr haben will als das, was mir gegeben ist, die fallen in Versuchung und Verstrickung und in viele törichte und schädliche Begierden, welche die Menschen versinken lassen in Verderben und Verdammnis. Wir selber haben das auch mal, ich vielleicht deutlicher, weil ich ja irgendwo auch für die Finanzen im Haushalt ein bisschen mehr Überblick habe und so weiter, gespürt. Es gab auch mal eine Zeit, wo der Herr uns mit mehr Gütern gesegnet hat. Und die haben wir dann auch versucht einzusetzen. Wir haben uns dann mal vielleicht noch eine Urlaubsreise mehr gegönnt als sonst. Und ich merkte, irgendwie ist das nicht gut. Und plötzlich wurde der Geldhahn etwas zugedreht. Und dann fingen wir an zu beten, Herr, was ist jetzt? Da können wir ja da nicht mehr durch und da nicht mehr durch. Und dann zog er uns zurück auf die nüchterne Ebene. Nicht ihr entscheidet, was ihr jetzt alles macht mit dem Geld, sondern ich entscheide das. Und schon war wieder der Segen da für den notwendigen Gebrauch der Dinge. Das macht der Herr so. Er will uns ja helfen, nicht? Denn die da reich werden wollen, die fallen in Versuchung und Verstrickung, in törichte und schädliche Begierden, die die Menschen versinken lassen in Verderben und Verdammnis. Fliehe solches. Denn Paulus schreibt hier weiter, Geldgier ist eine Wurzel alles Übels. Danach hat einige gelüstet und sie sind vom Glauben abgeirrt. Sie sind vielleicht nicht abgefallen, aber sie sind abgeirrt von dem schmalen Weg, sind auf Nebenwege gekommen und machen sich selbst dadurch viel Schmerzen, steht hier. Aber du, Gottesmensch, fliehe das. Jage nach der Gerechtigkeit, der Frömmigkeit, dem Glauben, der Liebe, der Geduld und der Sanftmut. Kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Also bei der Betrachtung derer, die nur in diesem weltlichen Wohlleben stehen wollen und prassen mit dem, was sie als Almosen vielleicht sich geben lassen, sollen wir zugleich erkennen, wo wir nicht stehen sollen und was wir vermehrt einnehmen sollen, nämlich die Liebe zu Jesus, die Dankbarkeit über dem, was er uns zukommen lässt, die Zufriedenheit damit und eben auch die Sanftmut und Geduld, das heißt das Wesen dem Nächsten gegenüber, was Jesus geben will. Denn wir haben ja gelesen, dass die, die dem Wohlleben hier nachfolgten allein, sie haben Gedanken des Ehebruchs, der Verführung für andere Seele. Das beschäftigt sie ständig. Beschäftigt sie ständig. Und der Geiz, das heißt, wie kann ich noch mehr kriegen? Wie kann ich noch mehr für mich behalten? Hier mahnt also das Wort in 2. Timotheus 3, Vers 5 ja auch am Ende so einer Auflistung, was diese machen. Da steht, solche meide. Wenn du feststellst, da sind solche Religiöse, darfst du sagen, nein, meide sie. Geh ihnen aus dem Weg. Denn wenn du zu eng mit ihnen zusammenlebst, bewusst, dann kannst du auch angesteckt werden und deine Gedanken können auch eventuell manipuliert werden, dass du es auch nicht mehr so genau mit der Heiligung nimmst. Hier steht deutlich, meide sie, ja. Also eine Radikalität, wir spüren, dass Gott keine Kompromisse mit der Welt und dem Wesen der Welt selber machen will und macht. Und die, die er erlöst hat in Christus durch das Blut des Lammes, will er auf einen absolut neuen, reinen Boden stellen. Er will, dass sie brechen mit dem alten Leben und das Neue absolut annehmen. Er will sie reich machen und beschenken von der Ewigkeit für die Ewigkeit. Dazu sind wir alle berufen. Und wir merken, wie labil auch wir manchmal sein können, dass wir wieder kämpferisch mit den Zeitabläufen werden und mit den Dingen der Zeit. Die beschäftigen uns so stark, dass wir traurig werden, dass wir zänkisch werden. Einfach nur aus diesem Grunde, weil wir ihnen nicht entfliehen und absagen und uns auf das neue Leben mit Christus konzentrieren. Dort findet ja kein Zank statt. Dort ist die Liebe, dort ist die Geborgenheit. Das ist das Geschenk Gottes, was uns erfüllen und umgeben will. Wir also, die wir Jesus, unseren Heiland, folgen, ihn lieben und auf seine Erscheinung warten, aktiv warten, sollen uns allein von seinem Wort, dem prophetischen Wort, bestimmen und leiten lassen. In Philipper 2, Vers 12 und weitere wird unser Auftrag in dieser Welt durch die Gemeinschaft mit dem Herrn noch einmal deutlich ausgesprochen. Philipper 2, Vers 12. Also, meine Lieben, wie ihr alle Zeit gehorsam gewesen seid, nicht allein in meiner Gegenwart, sondern jetzt noch viel mehr in meiner Abwesenheit, schafft, dass ihr selig werdet mit Furcht und Zittern. Denn Gott ist es, der in euch wirkt beides, das Wollen und das Vollbringen nach seinem Wohlgefallen. Das Wort Furcht und Zittern heißt nicht mit Angst, sondern Furcht und Zittern im Sinne, ich will mich nicht vereinnahmen lassen von dem alten Wesen oder von dem Scheinchristentum. Ich will diesen Abstand wahren. Das heißt Furcht und Zittern. Dass ich ja nicht da hineinfalle. Nicht Furcht und Zittern vor Gott Angst haben, das nicht. Aber befürchten, dass ich wieder zurückgezogen werden kann ins alte Leben. Bleibt in der Seligkeit und werdet selig mit Furcht und Zittern. Denn Gott ist es, der in euch beides wirkt. Das Wollen und das Vollbringen. Immer zum Guten, immer zum Guten. Nach seinem Wohlgefallen. Tut es alles ohne Murren und Zweifel, damit ihr ohne Tadel seid, lauter als Gottes Kinder, ohne Makel, mitten unter einem verdorbenen und verkehrten Geschlecht. Also hier wird deutlich betont, wo wir uns befinden. Mitten unter einem verdorbenen und verkehrten Geschlecht. Dazu gehören also auch die Scheinchristen. Unter dem ihr aber scheint als Licht in der Welt, dadurch, dass ihr festhaltet am Wort des Lebens. Mir zum Ruhm an dem Tag Christi, so dass ich nicht vergeblich gelaufen bin, noch vergeblich gearbeitet habe. Dass ihr festhaltet am Wort des Lebens. Das sollen wir tun, das ist unser Auftrag. Das heißt ja Heiligung in der Gnade, wachset in der Gnade. Wachset in der Heiligung. Das Beispiel also des Verhaltens der religiösen und ungerechten Menschen soll uns nicht erschrecken und im Lauf der Nachfolge Jesu hindern, sondern in das tiefere Wünschen zur Absonderung vom Wesen der Welt und zum Leben in der Heiligung vor Gott führen. Darum ist uns das im Petrusbrief auch geschrieben. Es soll dadurch in uns der Wunsch größer werden, noch näher zu Jesus, mit ihm zu leben. In 1. Johannes 5, Vers 2, das möchte ich noch zum Schluss dazu lesen, steht ja Folgendes: Daran erkennen wir, dass wir Gottes Kinder lieben, wenn wir Gott lieben und seine Gebote halten. Gott lieben und seine Gebote halten, das ist der Aushängeschild der Nachfolge Jesu, ganz im Gegensatz zu dem, was wir gerade gelesen haben über die, die nicht dazu gehören, die machen genau das an, die lieben Gott nicht und den Nächsten auch nicht, sondern sie nutzen den Nächsten aus und sie achten Gottes Gebote auch nicht. Denn das ist die Liebe zu Gott, dass wir seine Gebote halten und ich freue mich über diesen Nachsatz, seine Gebote sind nicht schwer. Sind ganz leicht. Denn alles, was von Gott geboren ist, überwindet die Welt. Und unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Denn wer ist es aber, der die Welt überwindet, wenn nicht der, der glaubt, dass Jesus Gottes Sohn ist. Und wer das glaubt, der glaubt auch seinem Wort und will nach seinem Wort handeln und will in der Heiligung leben. Und das ist Gnade.